Radio Superfly. Im Gespräch.
1984 war ein gutes Jahr für alle, die sich mit Breakdancen auseinandergesetzt haben. Die Filme Beat Street und Breakdance Sensation 84 kamen in die Kinos und ganze Horden an Teenagern hierzulande trugen Trainingsshorts über Trainingshosen, Spiegelbrillen oder Baseballcaps. Nicht alle tanzten, aber alle liebten es. Und wenn es ums Tanzen geht, dann gibt es in Wien auch Experten, unter anderem Arne Haubner, und der ist jetzt bei mir. Hallo.
Servus, Herr Smoab, ich freue mich bei dir zu sein.
Anne, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir feiern das Jubiläum Breakdance Sensation 84, und ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin ins Gymnasium gegangen, da habe ich noch gar nicht getanzt, aber ich habe mich genauso angezogen. Es waren immer Jogginghosen, drüber aber noch eine kurze Hose, irgendwelche illustren Mützen und auch Sonnenbrillen, die ich partout nicht ablegen wollte, bis der Lehrer tatsächlich mich überredet hat, sie abzulegen. Aber das war damals 1984 in Wien dann 85, so ein bisschen etwas komplett Neues. Also ich kannte das vorher nicht. Das war für mich wirklich so eine kleine Revolution und extrem, ja, einflussreich auch auf mich. Du bist in Wien sehr bekannt, nicht nur in der Breakdance-Szene, aber da vor allem. Kannst du dich an diese Zeit erinnern, also an die 80er Jahre?
Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern. Also ich bin ein 75er Jahrgang. Und das war halt 1984, ist eben die sogenannte Breakdance-Welle von Amerika rübergeschwappt. Und ich sage jetzt mal, der Hauptauslöser, der Hauptimpulsgeber war eben die Nummer Hey You, the Rocksteady Crew. Ja, das war halt für sehr, sehr viele Leute in der Hip-Hop-Szene in Wien und auch eben in ganz Europa, war das sozusagen der allererste Kontakt mit dieser Hip-Hop-Kultur. Es ist halt, speziell in diesem Video ist es vorrangig eben um Breaken gegangen, und das hat sehr, sehr viele Leute fasziniert, inspiriert, und wie du sagst, das war halt mal was komplett Neues. Ja. Mhm. Es war so ganz, ganz typisch in diesem Spirit von, also der 80er Jahre eben, sprich, wie soll man sagen, viel Action, sehr, sehr bunt.
Ja. Ja, großartig war das.
Ja, das ist von Leibwand, ja.
Und ich meine, man muss auch sagen, wir sprechen von einer Zeit ohne Social Media, ohne Internet. Informationen waren de facto auch durch Musikvideos natürlich da. Also Magazine haben dann auch berichtet, ich kann mich auch an die Bravo erinnern, die natürlich das ausgeschlachtet hat. Aber vor allem haben Musikvideos dazu beigetragen, dass Leute ja auch so ein bisschen nachgemacht haben. Also man hat sich, man war eigentlich gar nicht wirklich noch in dieser Kultur drinnen oder hat sich gar nicht wirklich direkt mit dieser Kultur auseinandergesetzt, sondern hat in erster Linie geschaut, okay, das schaut super aus, das machen wir auch. So ist mir zumindest vorgekommen. Also es waren bei uns in der Klasse dann auch Leute, die in der Pause hinten dann einfach so ein paar Bewegungen ausgeführt haben, und jeder hat irgendwie so einen Robotman gemacht oder einen Smurf oder was auch immer. Ganz jeder genau. Hat das probiert. Kannst du dich da erinnern, wie du angefangen hast? Wann war dein erster Smurf?
Der erste Smurf war viel, viel später. Aber wie du sagst, es war halt eine Zeit de facto vor dem Internet, de facto vor Social Media und auch eben vor MTV und vor der VHS-Kassette. Ja, wir schreiben das Jahr 1984. Ja. Die meisten Leute haben damals nicht einmal Kabel-TV gehabt. Sehr, sehr viele Leute haben einfach nur zwei Fernsehkanäle gehabt. Das war FS1 und FS2, genau. Sprich die Kanäle von ORF. Ja. Und es hat damals eine sehr berühmte Musiksendung gegeben. Das waren die großen 10 Minuten Huber.
Ja.
Und ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir haben die großen 10 waren einmal im Monat, und wir haben quasi immer genau 4 Wochen gewartet, bis eben die großen 10 kommen, und haben so drauf gefiebert, dass eben dieses eine Video, Hey You, the Rocksteady Crew, dass das eben gespielt wird, und wie es damals eben beim ORF war, die Videos sind quasi 1,5 bis 2 Minuten gespielt worden, und dann war es vorbei, und man hat sich dann eben an die 2 Minuten erinnern müssen, was da eben für Moves gemacht worden ist, was da gefallen ist, und man hat das versucht, außen Gedächtnis irgendwie zu rekonstruieren, und ja, wir haben uns da teilweise Sachen sehr, sehr falsch eingelernt, wo ich bis heute dran kämpfe, dass ich das wegkriege.
Aber vielleicht ja auch Sachen erfunden.
erfunden würde ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen uminterpretiert. Ja. Es ist halt generell in der Kunst, ist es so, egal welche Kunstform, es wird nichts neu erfunden, es wird alles nur in gewisser Weise übernommen, neu erlernt und neu interpretiert. Aber ja, gewisse Kniffe, Ausprägungen, Stile, Stilmittel sind natürlich, ja, sind dann immer wieder neu.
Kannst du dich erinnern an ich vergleiche das so ein bisschen auch mit der Skateboard-Kultur. War natürlich ein bisschen früher noch, aber damals war es so, dass Österreicher einfach gesagt haben, okay, ich will da Informationen aus erster Hand und sind halt nach in die USA geflogen und haben sich das vor Ort angeschaut und haben de facto auch Informationen rübergebracht oder auch Musikmagazine. Kannst du dich erinnern, gab es sowas auch bei dieser Breakdance-Szene? Gab es da Leute, die gesagt haben, okay, na, ich fahre jetzt nach New York oder ich fliege nach New York?
Das wird in jedem oder in sehr viele 80er-Jahre-Filme wird das eben auch vorgelebt, ja, dass Leute, die halt kein Geld haben, die keine Ahnung haben, die halt irgendwie jetzt auch nicht die Perspektive haben, sich von heute auf morgen nach New York aufmachen, um sich eben in die Szene zu begeben, um Informationen zu ziehen. So wie bei Breakdance Sensation 1984, ja. Und ja, das war auch bei uns der Fall. Ja. Da hat es auch Leute gegeben, die mit einer Sporttasche und 5000 Schilling nach New York gefahren sind und sich da einfach in die Szene begeben haben. Und wie du sagst, beim Skateboarding war das genauso.
Breakdancing ist ein Part der großen Hip-Hop-Kultur. In Wien kann man schon sagen, gab es dann natürlich auch die ersten musikalischen Versuche von Bands, hier zum Beispiel die Morose zu nennen, die ganz doch genau, sehr früh angefangen haben mit dem Ganzen. Wie hast du das damals auch dann so miterlebt? Wollte man da irgendwas nacheifern aus den USA oder hat man da versucht, so ein bisschen was Eigenes, vielleicht auch so einen Lokalkorrekt anzubringen?
Also dieses Nacheifern war auf jeden Fall vorhanden. Ich würde einfach sagen, dass alle kulturellen Aspekte bei uns jetzt, das wird alles immer irgendwie nachgemacht, ja, und ist sehr, sehr beeinflusst von den Medien, egal was jetzt, also durch welches Medium eben. Und aber es war halt auch so, dass bei uns, also die Blueprints sozusagen waren die Filme Beat Street und Wild Style. Ja? Ja. Wenn man sich die Hip-Hop-Kultur in ganz Europa der 90er anschaut, das war quasi ein Versuch, diese Kultur, so wie sie da präsentiert wird, nachzumachen. Ja? Und eben auch so bei uns in Wien. Aber ich muss sagen, also man hat da schon eine eigene Handschrift irgendwie erkannt von den Leuten, die sich damals musikmäßig ins Zeug gehabt haben.
Und eine eigene Handschrift, du hast was mitgenommen, das ist total genau, super. Ja. Das kann man natürlich im Radio nicht sehen, aber es ist fantastisch. Du hast mir vorher erzählt, du hast während der Pandemie ein bisschen Zeit gehabt und dich vielleicht gelangweilt an einem oder anderen Tag. Und hast alte Schuhschachteln mit Flyern entdeckt und du hast einfach Album gemacht. Genau. Und das ist fantastisch. Das ist ein großartiges Album. Das ist de facto ein Fotoalbum mit Flyern aus, kann man sagen, ja, Anfang 90er bis in die Jetztzeit hinein.
So ist es. Also es beginnt ungefähr bei 1993, sprich, da war ich 18 und habe schon bis 12 fortgehen dürfen.
Eine wichtige Zeit.
Genau, ja. Und ja, und geht bis heute. Es ist halt leider sehr schade, dass heute Flyer eher so die Mangelware sind, aber ich muss sagen, wir haben uns das wieder für die Zukunft aufs Radar geholt und wir werden für unsere Veranstaltungen wieder Flyer machen, ja.
Kommen nochmal zurück tatsächlich zum Tanzen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du liebst Tanzen, nämlich alle Facetten, egal ob das jetzt Lindy Hop ist, Salsa oder eben auch Breakdance. Jetzt ist es so, du bist zwar immer noch ein bisschen jünger als ich, aber trotzdem kommt man in die Jahre. Ist es dann automatisch so, dass, ich sage mal, weiß nicht, Salsa, Lindy Hop, bisschen weniger verletzungsanfällig ist als Breakdance, weil ich kann mich auch erinnern, gut, du bist nicht nur Tänzer, du bist auch BMX-Fahrer, du machst alles, wo man sich auch verletzen kann.
Ja, alle zwei Füße, alle zwei Hände schon gebrochen gehabt. Ja.
Gab es da sowas auch bei diversen akrobatischen Figuren beim Breakdancen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir meinen allerersten Bruch zugezogen bei einem ganz normalen Schritt. Okay. Also Schritt nach hinten.
Okay.
Und es ist auch noch heute so, dass wenn Verletzungen auftreten, dann meistens bei irgendwelchen Blödlereien. Ja. Mhm. So ganz aktuell, ich habe mir letztens in der Physio in Daumen verstaucht, ja, vom Herumblödeln mit einem Hula-Hoop-Reifen. Und aber Tatsache ist einfach, es ist also speziell Partnertanz zwingt dich einfach dazu, weil du ein Gegenüber hast, vorsichtiger zu sein und halt auch umsichtiger. Und deswegen ist auch für dich jetzt als aktiver Part ist die Verletzungsgefahr nicht so hoch wie jetzt beim Breaken zum Beispiel.
Ein wichtiges Thema sind Battles. Die gab es natürlich auch immer wieder, vor allem dann auch in den 90ern verstärkt. Du warst da immer involviert, nicht nur als Tänzer, teilweise natürlich auch als Organisator. Wie kann man sich das damals vorstellen? Wie ist das in Wien aufgezogen worden? Hat man da auch versucht, so ein bisschen sich zu orientieren? Wie machen das die Leute anderswo? Oder hat man hier irgendwie was ganz Eigenes gemacht?
Also es war prinzipiell so, dass in Europa und speziell eben auch in Wien war Mitte der 90er war dieser Battle Spirit jetzt nicht so ausgeprägt. Es war eher darauf ausgelegt, weil eben alles mehr versprengt war, dass man die Leute eher zusammenbringt, sprich man hat Jams gemacht unter dem alten Hip-Hop-Motto Peace, Love, Unity and Having Fun. Ja. Und es ist halt dann per Spaß halt immer battled worden, aber es ist halt überhaupt kein Vergleich zu dem total progressiven Zugang, der heute herrscht, Stichwort wie Red Bull BC One, Olympiade und so weiter und so fort, Battle of the Year. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Uns ist halt eher darum gegangen, dass man die wenigen Leute, die man in die Lande findet, und da reden wir teilweise wirklich von zwischen 6 und 10, dass man die eher zusammenbringt im Circle, als wie gegeneinander antreten lässt. Aber ja, es hat Battles auch gegeben und ja, das war halt alles sehr, sehr oldschool-lastig, sprich, eine Crew tritt gegen die andere an und das Publikum entscheidet. Und ja.
Ich habe lange in Frankreich gelebt und dort ist es tatsächlich so, vor allem in Paris, da gibt es eine ganz große B-Boy-Szene, so immer noch eine große Breaking-Szene. Und das hat mich natürlich wahnsinnig beeindruckt, dass man in Hausclubs gegangen ist. Und es gab immer irgendwo ein Eck, wo dann so 20, 30 Breaker waren.
Genau.
Das ist tatsächlich in Wien nicht in dieser Größenordnung passiert, aber ein Arne Haubner, der war, egal welche Musik es gespielt hat, auch immer einer, der dann gebreakt hat.
Ja, also das ist sozusagen, das gehört einfach zum Breaker sein dazu, egal wo, egal wann, egal in welchem Gewand, ja, wenn die richtige Musik da ist, wenn sozusagen die Hymnen aufgespielt werden oder wenn einfach der Beat gut ist, dass man sich Platz macht, dass man die Glasscherben auf die Seite schafft und dass man sich einfach ins Zeug hat. Ja. Das ist sozusagen diese Uressenz, dieses Mindset, das ist einfach dazu braucht, ja, um das, sag ich jetzt einmal, betreiben zu können. Ja. Wenn man da irgendwie so drauf unterwegs ist, dass man immer ein bestimmtes Setting braucht und dann wird man nie zum Breaken kommen.
Also bei uns im Gymnasium, früher kann ich mich erinnern, da ist hinten auf dem harten Boden ganz klassisch ein Karton aufklappt, gelegen. Wurden nicht oft benutzt, manchmal sind wir einfach nur drauf gesessen, aber es gehörte zum Standard-Equipment, auch des Styles, muss man sagen.
Ja, also
da sind wir jetzt wieder in den 80ern.
Genau, das war einfach so, dass man in die ganzen alten Movies gesehen hat, okay, die Jungs breaken auf Kartons. Ja. Und ich muss einfach sagen, auf Karton ist sehr, sehr dankbar, weil Karton auch ein bisschen dämpft. Sprich, wenn die frisch sind, und man nimmt jetzt besonders dicke Kartons, beispielsweise Fahrradkartons. Ja, die hat damals der Paul immer herangeschafft.
Dürfen wir kurz aufklären?
Ja, der Paul Dvoracek, der CEO von Dvoracek Art, ja, heute ein bekannter Graffiti-Artist, der war sozusagen einer meiner Partner in Crime vom Tag 1. Ja. Ja. Neben DJ Zuzi.
Und immer guten Draht zu guten Karton gehabt.
Genau, und der Paul hat eben damals, der hat beim Motion Sports gehackelt im 18. Bezirk, sprich der Mountainbike-Laden. Und der hat immer die fetten Radkartons hergeschafft. Und es ist einfach auf Radkarton, also auf Karton ist es sehr, sehr gut zu breaken, eben weil es rutschig ist, plus halt, wenn die Kartons frisch sind, die dämpfen auch.
Arne, was würdest du sagen, was ist aus 1984, was ist aus den 80ern, was ist aus dieser Breakdance-Sensation übrig geblieben? Ist es Retro? Ist es immer so ein Vintage-Charakter dabei oder ist irgendetwas immer noch im Hier und Jetzt da aus deiner Beobachtung?
Also ich würde einfach sagen, mittlerweile sind so viel Zeitalter dazwischen, ja, und es ist so viel Wasser die Donau runterkronen, wie der Wiener sagt, dass halt, ja, teilweise interessieren sich die Leute noch für die alten Zeiten und wo es herkommt, wie es entstanden ist, aber ja, das und unsere heutige Zeit ist auch so vielschichtiger, man kann sich nicht für alles interessieren und dieses heutige Breaking-Geschehen vereinnahmt die Aktiven auch teilweise so sehr, eben der Druck ist so groß, es geht sehr, sehr viel um Zahlen, egal in welcher Hinsicht jetzt, dass viele auch, also viele haben da keine Zeit, sich zu widmen oder da jetzt irgendwie das Retro-Auge blinken zu lassen. Ja.
Aber es hat sich permanent eigentlich auch weiterentwickelt und wenn man jetzt, keine Ahnung, auf einem der Videoportale, der zahlreichen Videoportale einfach nach Breakdance Battle, Breakdance Competition, whatever sucht und heute, also das ist ja pure Akrobatik, muss man auch sagen, bei diesen Meisterschaften.
Es ist körperlich sehr fordernd.
Ja. Bei dir, wie gesagt, wir haben schon gesagt, du bist einfach ein großer Tanzfan. Wie oft würdest du sagen, breakst du noch?
Also, was man jetzt unter Breaking versteht, das bleibt jedem überlassen, aber für mich...
Was du unter Breaking verstehst?
Dann ist es jeden Tag.
Okay.
Dann ist es jeden Tag, auch wenn es nur ein paar Top-Rock-Schritte sind oder wenn es einfach nur ein Freeze dazwischen ist in der Wohnung, weil die Wohnung gerade ausgeräumt ist, wenn man sauber machen will, keine Ahnung. Aber es, also wenn du einmal mit dem Tänzerleben beginnst, das hört nie auf. Bis zum allerletzten Tag, es ist einfach so. Und ich meine, da ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel der Frankie Manning. Da sagt man, das ist der Mensch, der sozusagen Lindy Hop über die Zeitalter, über die Jahrzehnte immer wieder vorantrieben hat, der Ambassador auf Lindy Hop. Und der ist noch mit 94, ist der am Stecken zum Dancefloor gekommen, hat den Stecken weggeben und hat zum Tanzen angefangen. Und wenn er fertig war mit seinem Tanz, hat den Stecken wieder genommen und ist gegangen. Ja. Und
Beeindruckend.
Ja. Aber das ist einfach das Beispiel dafür, dass ein Tänzerleben nie endet, bis zum allerletzten Tag.
Würdest du, weil ich natürlich auch oft bei Lindy Hop Events dabei war, würdest du sagen, dass es sogar Überschneidungen gibt zwischen Breakdancen und Lindy Hop? Weil manche Figuren...
Also wenn man dieses Paradigma hat oder wenn, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Ursuppe. Es ist eine Ursuppe und wenn man, das ist wie bei der Musik, die ganze Musik, egal welcher Stil, es ist alles immer irgendwo verwoben, hat Roots, ist neu interpretiert, ist gebeitet, ist ein Abklatsch, je nachdem wie man das betiteln mag, aber es ist alles immer irgendwo verwandt und ein Grund, warum ich vom Breaken zum Lindy Hop gekommen bin, ist einfach der, weil die Schritte, die sind teilweise 1:1 ähnlich und bei meinem Lindy Hop, ich baue das Breaken unmittelbar jedes Mal immer irgendwie ein und das macht Spaß.
Also man kann nur sagen, also wenn ich mit dich anschaue, Tanzen hält jung, vor allem auch fit, was natürlich, also nicht nur geistig, aber du würdest auf jeden Fall hier auf Superfly die Empfehlung aussprechen, oder zitieren vielleicht die große Tanzchoreografin, die große Tanzchoreografin Pina Bausch aus Wuppertal, tanzt, sonst seid ihr verloren. Würdest du mir dazu stimmen?
Ich würde jeden raten, mindestens eine Nummer am Tag tanzen. Und egal was, egal wie, aber zumindest eine Nummer, die einem gefällt und egal was das ist, das kann sein ein Schlager, das kann sein eine Titelmelodie oder das kann sein eine Free-Jazz-Nummer, ist wurscht. Ja. Aber einfach nur dazu tanzen. Ja. Fertig.
Wir feiern 40 Jahre Breakdance Sensation 84. Danke für das nette Gespräch. Arne Haubner war heute bei mir, einer der, kann man sagen, versiertesten Tänzer Wiens, die ich zumindest persönlich kenne. Danke für den Besuch, Arne.
Danke, Herr Smoab, hat mich sehr gefreut. Danke. Around and round she goes.
I just can't take the pressure. Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.